wenn es einen dritten Weltkrieg so geben sollte, dann merken die das wahrscheinlich gar nicht. Aber bis jetzt sehen wir auch mit Iran, Konflikt, Ukraine, dann Gazastreifen. Es sind durchaus Konfliktherde und man weiß halt nicht, was da als nächstes kommt. Ich glaube nicht, dass es leicht ist, Deutschland zu reformieren. Ich würde natürlich mir wünschen, dass es geht, aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es für schwer und ich sehe den gegenteiligen Trend. In Paraguay zahlt man, also wenn man jetzt Einkommen aus Europa bekommt noch, dann wird es überhaupt nicht besteuert. Das heißt, man zahlt da überhaupt keine Steuern auf sein Einkommen. Die Locals, die zahlen dort 10%, was auch sehr, sehr, sehr wenig ist.
Und was müsste jetzt konkret passieren, dass du sagst, okay, so, ich mache jetzt von meinem Aufenthaltstitel Gebrauch, ich verlasse Deutschland und ich ziehe jetzt nach Paraguay? 2x2.000 Euro, 2 Reisen nach Südamerika, 0% Steuern auf ausländisches Einkommen, das sind die wichtigsten Zahlen rund um einen Aufenthaltstitel in Paraguay. Und mein heutiger Gast hat diesen Prozess selbst durchlaufen. Schnurz ist mit seinen 20 Jahren schon selbstständig, er entwickelt und verkauft Open Source Hardware Wallets und er hat sich für einen Plan B in Paraguay entschieden, außerhalb von EU und NATO. Nicht etwa, weil er so wahnsinnig pessimistisch ist, sondern weil er eben denkt wie ein Bitcoin-Nutzer. Hohe Selbstverantwortung, gutes Risikomanagement, Abhängigkeiten reduzieren. Was das konkret bedeutet, wie man den Aufenthaltstitel praktisch umsetzt und warum Schnurz seinen echten Namen geheim hält, darüber sprechen wir heute. Mir ist es wichtig, auch mal jüngere Stimmen aus dem Bitcoin-Space zu Wort kommen zu lassen, denn die Generation, die Bitcoin von Anfang an verstanden hat, fängt gerade erst an, die Welt zu gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Schnurz.
Hallo, erstmal danke Nicole für die Einladung. Also ja, ich bin Schnurz. Was ich mache? Ich mache einmal die 21 YouTube-Kanal-Tutorials. Also ich mache da viele Tutorials zum Thema Bitcoin mit so ein bisschen Fokus auf Privacy und Security. Und Security ist gleich ein Ding, weil ich da auch, ja, ich verkaufe Bitcoin-Hardware-Wallets, Spectre DIY. Das ist eine Hardware-Wallet, die man selber bauen kann. Findet ihr viele Videos auch auf dem 21-Kanal, wenn ihr da tiefer einsteigen möchtet. Und ich bin da auch Präsident der Spectre Association. Also das Projekt ist, auf der einen Seite habe ich einen Online-Shop, wo ich die eben kommerziell verkaufe. Auf der anderen Seite ist das Projekt komplett Open Source. Und da haben wir einen Verein, wo wir eben die Codebase pflegen und weiterentwickeln. Da sind wir zurzeit 11 Mitglieder und da bin ich der Präsident des Vereins. Genau so versuche ich eben meinen Beitrag im Bitcoin-Ökosystem zu leisten.
Ja, wir werden später noch mehr über dich und deine Geschichte erfahren, auch wie du zu Bitcoin gekommen bist und wieso du dich in so frühen Jahren schon selbstständig gemacht hast. Aber zunächst zu einem anderen Thema, das mindestens genauso spannend ist. Du hast einen Aufenthaltstitel in Paraguay. Wann kam dir das erste Mal der Gedanke, ich hole mir so einen Aufenthaltstitel?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, so ein bisschen während der Corona-Pandemie einfach, wo sich einfach, ja, die ganze politische Lage so ein bisschen als doch instabiler herausgestellt hat, als man vielleicht vorher gedacht hat, wo dann wirklich ja viele sehr krasse Maßnahmen dann beschlossen worden sind. Und dann die Frage ist, ja, was, wie ist es zurzeit, was, wie geht's weiter? Und dann kam halt der Gedanke auf, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man dann doch im Zweifel einen Plan B hätte, wo man eben nicht abhängig ist von Deutschland oder von der politischen Lage in Europa. Und Paraguay war einfach spannend, weil es einfach sehr leicht ist, dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und weil es halt wirklich ja komplett abgeschottet ist von den gesamten EU, von da fliegt da, also da, dass da irgendwas passiert, ist halt relativ unwahrscheinlich. Das ist wirklich sehr unabhängig von der Wirtschaft, von den anderen Ländern, von der geografischen Lage, da ist, wenn es einen dritten Weltkrieg so geben sollte, dann merken die das wahrscheinlich gar nicht. Nein, aber es ist halt sehr, sehr unabhängig, sage ich mal. Und das bietet halt durchaus dann Vorteile für verschiedene Szenarien, die auftreten könnten.
Ja, du hast es erwähnt, Weltkrieg. Das ist vielleicht ein Wort, bei dem der ein oder andere Zuhörer sich denkt, okay, die übertreiben jetzt vielleicht ein bisschen. Aber tatsächlich merke ich gerade im Bitcoin-Space, dass viele Männer
sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil sie, kannst gerne sagen, ob das anders ist oder ob du das anders siehst, weil sie eben direkt betroffen sind. Aktuell ist die Wehrpflicht ja nicht existent, also es gibt keine Wehrpflicht
Der Paragraph wurde ausgesetzt oder wie man da, genau.
Aktuell ist es freiwillig, also man wird nicht gezwungen, zur Bundeswehr zu gehen. Da gab es ja in letzter Zeit auch einige Diskussionen in den Medien. Aber wie siehst du das? Ist das eine Übertreibung? Sind wir in der Bitcoin-Bubble vielleicht hypersensibel, was diese Themen betrifft? Oder hältst du es tatsächlich für realistisch, dass tatsächlich eine Wehrpflicht eingeführt wird und dann jeder deutsche, männliche Bürger ab einem bestimmten Alter, wahrscheinlich 18, dann verpflichtend eben seinen Dienst leisten muss?
Also eine spannende Frage. Erstmal, was man halt sieht, ist so ein bisschen, dass so die Kriegsrhetorik ein bisschen steigt. Also dass da einfach so ein bisschen das Ganze halt, ja, ein bisschen tiefer diskutiert wird. Und dann ist es halt so eine Sache, was jetzt passiert ist, dass, keine Ahnung, ich weiß gerade die Jahrgangsstufe nicht. Ich glaube
2008
werden ja, die Leute angeschrieben, ob sie eben freiwillig der Bundeswehr beitreten möchten. Und das ist halt auch, ja, man sieht schon so ein bisschen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und ja, man kann, muss jetzt nicht direkt jetzt das für 100% nehmen, aber es ist durchaus eben eine Entwicklung, die man kritisch beäugen sollte, finde ich, und wo man auch, ja, berechtigt sich Sorgen machen kann und sollte, finde ich auch.
Es gibt ja auch relativ viel Werbung für die Bundeswehr. Das sieht man zum Beispiel an Bushaltestellen und in Berlin, wurde mir zumindest erzählt von Menschen, die in Berlin leben, ist diese Werbeanzeige explodiert. Also man sieht sie überall und das ist zumindest ein Indikator, der zumindest zeigt, in welche Richtung es gehen könnte, sehe ich zumindest so. Hast du denn persönlich Sorge, dass es einen militärischen Konflikt geben könnte? Vielleicht sogar auf deutschem Boden?
Also auf deutschem Boden halte ich das halt für relativ unwahrscheinlich. Aber bis jetzt sehen wir auch mit Iran, Konflikt, Ukraine, dann Gaza-Streifen. Es sind durchaus Konfliktherde und man weiß halt nicht, was da als nächstes kommt. Und vielleicht, ob auch irgendwas eskaliert und dann eben vielleicht irgendwie rüberschwappt. Und deswegen am Ende ist genauso wie bei Bitcoin-Verwahrung, man muss sich einfach über die verschiedenen Szenarien Gedanken machen und muss halt dann vielleicht Lösungen finden, um seine Risiken zu minimieren. Und genau das ist auch das, was ich dann ein bisschen mit der Aufenthaltsgenehmigung in Paraguay gemacht habe.
Was genau bedeutet das denn? Also was heißt es, einen Aufenthaltstitel in Paraguay zu haben? Welche Rechte hat man da und welche Pflichten hat man eventuell auch?
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung. Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad, jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Also erstmal, wie kriegt man das Ding überhaupt? Vielleicht, weil es jetzt vielleicht doch ein bisschen abstrakt ist. Also das Ganze ist wie so ein Personalausweis, wie in Deutschland kann man sich das vorstellen. Gut also muss man abtrennen von einem Reisepass. Reisepass ist nochmal deutlich schwerer zu bekommen, aber die Cedula oder eben dieser Personalausweis oder eben die Aufenthaltsgenehmigung, also meistens beantragt man beides, Cedula und Aufenthaltsgenehmigung. Genau, das einmal diese Zedula ist wie so ein Personalausweis dort, mit dem man dann halt Geschäfte tätigen kann oder so. Die Aufenthaltsgenehmigung ist einfach eine Möglichkeit, dass du dich da unbegrenzt in dem Land aufhalten darfst. Und genau, der Vorteil ist, den wir zurzeit haben, also man sieht auch, dass die jetzt mittlerweile immer wieder verschärft wird. Was heißt gerade noch so eine relativ spannende Situation. Genau, also man kann dort einfach rüberfliegen, sage ich mal, und kann die beantragen, ohne dass dort eigentlich große Fragen gestellt werden. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber zumindest als Deutscher kannst du, wenn du, ich sag mal, normaler deutscher Bürger bist, kannst du mit Geburtsurkunde, Führungszeugnis aus Deutschland und so ein paar relativ simplen Dokumenten kannst du dort die temporäre Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Da muss man dann vor Ort sein und kann die dann, ja, bekommt dann die nach so circa 3 Monaten entweder zugeschickt oder man kann die abholen dort. Und wenn man die verlängern möchte in eine permanente, also dass die dann lebenslänglich gilt, beziehungsweise muss man die auch, also die gilt dann nicht für immer, sondern man muss streng genommen, soweit ich das weiß, also da gibt es immer verschiedene Quellen, die verschiedene Sachen sagen, aber man muss eigentlich immer alle 3 Jahre dann nochmal einmal kurz in Paraguay sein, damit die nicht ausläuft. Aber wenn man einmal diese permanente hat und um die zu bekommen, darf man nicht über 365 Tage das im Land nicht sein und dann kann man die eben als permanente beantragen. Und da haben die aber auch vor kurzem eine neue Regelung beschlossen, dass man da auch bestimmte, wenn man die eben umwandelt, dass man dort bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, was jetzt das Thema ja Einkommen oder sowas angeht. Und da ist es dann durchaus eine Sache, dass es sein kann, dass man halt zum Beispiel paraguayanisches Einkommen haben sollte oder so. Genau, das tritt erst, ich glaube, in einem Monat oder in den nächsten paar Wochen tritt es auf jeden Fall erst in Kraft. Und da muss man dann halt sich vorbereiten. Man kann da zum Beispiel einen relativ leichten Gewerbe gründen und kann dann, es ist relativ leicht, also wenn man da ist, könnte man jetzt zum Beispiel mit der Steuernummer dort was machen oder man kann halt vielleicht auch, wenn man eben anderes Einkommen hat, da muss man gucken, wie das ausgelegt wird, diese neue Gesetzesänderung, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, da sieht man halt, das ändert sich und die probieren es auch zu erschweren.
Wer sind die?
Also der
Staat. Deutsche Behörden oder Paraguay, okay.
Nee, Deutschland hat da bis jetzt nicht irgendwas, also doch, da gab es ja auch diese Regelung, dass man irgendwie, ich weiß nicht, dass man es irgendwie anmelden muss, wenn man das Land verlässt. Also auch Deutschland geht da irgendwie ein bisschen in diese Richtung. Aber Paraguay auch. Also ich habe gehört, diese Regelung geht tendenziell eher für Südamerikaner, das Land, wo relativ viele kommen, die vielleicht auch jetzt nicht das vom Einkommen her vielleicht auch ein bisschen das Land runterziehen könnten. Und diese Maßnahme soll da eher dafür sein. Aber am Ende betrifft die natürlich alle.
Und was du jetzt beschrieben hast, finde ich ja persönlich relativ kompliziert. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt diese Schritte gehen, dann ist das ja mit relativ viel Aufwand verbunden, unter anderem mit einer Reise nach Paraguay. Aber warum mehreren, glaubst
wenn
du...
wenn man eine permanente umwandeln möchte, ja.
Ja, mehreren Aufenthalten sogar. Aber warum glaubst du, dass das so beliebt ist? Weil ich kenne tatsächlich neben dir jetzt auch noch einige andere Bitcoiner, aber auch außerhalb des Bitcoin-Space Leute, die entweder in Paraguay leben oder die diesen Aufenthaltstitel haben. Warum ist es so beliebt?
Weil es einfach einmal, wie gesagt, schon sehr, sehr leicht ist. Also das klang jetzt sehr kompliziert, aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wo man wirklich, ja, eine längere Zeit sich dann auch aufenthalten muss, damit man diese Aufenthaltsgenehmigung bekommt oder vielleicht irgendwie große Summen dort investieren muss, ist Paraguay mit ein paar Flügen und dann eine Anmeldung, vielleicht noch der Gebühr für den ganzen Prozess, vergleichsweise günstig oder vergleichsweise unaufwendig. Auch wenn es jetzt sich auf den ersten Moment erstmal ein bisschen kompliziert anhört, aber es ist halt vergleichsweise anders. Und wie gesagt, das ist halt von der Lage her komplett aus der EU raus, was heißt, wenn, oder auch der NATO raus, wenn da irgendwie mit der NATO oder so ein Konflikt kommt, dann ist es eben nicht da, wo man sich befindet.
Was kostet das dann, wenn ich fragen darf?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt das zum ersten Mal irgendwie beantragt, dann ist man so circa bei, ich glaube, 2,2 Tausend, die man bezahlt, wenn man jetzt quasi die
Euro?
Temporäre. Euro, ja. Noch nicht in Satoshi bei 2,2 Tausend. Und dann muss man, glaube ich, nochmal sowas in der Art bezahlen, wenn man die in eine permanente umwandelt. Da bin ich mir aber gerade nicht 100% sicher. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Genau, und halt die Flüge sind auch nochmal, ja, jeweils vielleicht mit Hin- und Rückflug, vielleicht, wenn man es gut timed, einen guten Ausflug macht, vielleicht auch nochmal 1.000 Euro für den Flug. Und dann Aufenthaltskosten sind dort immer relativ günstig. Also wenn man jetzt quasi dort lebt, dann ist das Essen sehr günstig. Die Hotel und alles ist sehr, sehr günstig dort. Was halt dann auch, ja, also falls man da wirklich leben sollte, ich sag mal, finanziellen Vorteil bietet.
Ja, du hast das Land ja schon bereist. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber nochmal zum Prozess. Was waren für dich so die größten Hürden oder gab es da Überraschungen, mit denen du nicht gerechnet hast, die das verzögert haben?
Ja, also die größte Überraschung war, also natürlich, als ich das Ganze beantragt habe, war auch noch nicht ganz klar, wie die Gesetze alle ausgelegt werden. Zum Beispiel dieses 365 Tage, das wird jetzt, glaube ich, strenger kontrolliert. Davor war es noch zur Debatte, da hieß es eigentlich, ja, man muss es vielleicht gar nicht 365 Tage dort sein, man kann es auch irgendwie anders handhaben. Und da hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass da auch viele Fake News im Umlauf sind. Und wenn man dann halt ja dann nicht in dem Land ist und dann eben der ganze Aufwand für die Katz war. Und ich habe schon von anderen Leuten gehört, wo dann ja die das Führungszeugnis nicht rechtzeitig beglaubigt wurde oder die Beglaubigung dann schon abgelaufen war oder sowas. Das ist natürlich so eine Sache, wo man sich vorher mal mit auseinandersetzen sollte. Oder jetzt eben diese neue Regelung mit dem Einkommen, was man dort in irgendeiner Form vorweisen muss, beziehungsweise was hier vielleicht auch sogar aus Paraguay kommen soll, ist dann auch eine Sache, die sich dann für mich jetzt nochmal das alles nochmal komplizierter macht. Genau, das ist so eine Sache, die es ein bisschen komplizierter macht. Und man darf es auch nicht verpassen. Also man hat dann ein bestimmtes Zeitfenster, wo man dann auch nach Paraguay muss, um die in die Permanente umzuwandeln. Und wenn man dieses Zeitfenster verpasst, hat man, glaube ich, noch eine Kulanzzeit von ein paar Tagen, von einem Monat oder so. Aber danach ist es halt auch, dann hat man auch die Möglichkeit nicht mehr, die umzuwandeln und muss eigentlich wieder von vorne anfangen. Ja, aber eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, ich habe mir das nicht alles selber ausgedacht, sondern es gibt da auch so, ja, Berater, die man das, bei denen man das machen kann. Also ich habe es zum Beispiel bei Paraguay Profis gemacht und da, die helfen da einem durch, also die sind doch deutschsprachig oder gibt es verschiedene. Also ich würde davon abraten, ich weiß nicht, man kann sich da vielleicht ein bisschen Geld sparen, aber ich glaube nicht, dass es für die meisten von uns sinnvoll ist, sich das alles selber zusammenzuwursteln, sondern ich glaube, es macht durchaus Sinn, das irgendwie mit jemandem zu machen, der sich da auskennt, der diese ganzen Regulatorien kennt und der das dann auch viel effizienter mit einem machen kann. Also ich habe von Leuten gehört, die es selber gemacht haben und da musst du dann irgendwie ganz an verschiedene Orte fahren und die machen das halt irgendwie so, dass das an einem Ort, da machst du irgendwie die Fingerabdrücke und die Passfoto, also Foto und dann tust du unterschreiben und dann geht das relativ zügig. Und sonst ist es schon mit deutlich mehr Aufwand verbunden.
Ist dieser Anbieter, den du genannt hast, den können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, auch wenn du da gute Erfahrungen mitgemacht hast.
Genau,
ist ja schon in den Kosten
enthalten. Es gibt auch noch Bettina Müller, das sind so die von, ich weiß gerade nicht, das sind so die zwei, die so am meisten empfohlen werden in der, also so für Deutschsprachige, das sind so die zwei.
Und sind dann die Gebühren, die wahrscheinlich anfallen dafür, sind die schon in diesen 2.200 Euro, die du genannt hast, enthalten?
Genau, das ist dann quasi das Gesamtpaket, was man da bekommt.
Wem würdest du denn so einen Aufenthaltstitel empfehlen? Und gibt es Gründe, warum man das nicht machen sollte, aus deiner Sicht?
Letztendlich, wenn du halt sagst, vielleicht finde ich, also einmal das Land spannend, natürlich. Wenn du sagst, das ist vielleicht ein Land, was ich mir im Zweifel gut vorstellen könnte. Oder wenn du halt wirklich Angst hast, dass in Deutschland irgendwas passieren kann. Ist halt immer die Frage, wo auch deine Risikotoleranz ist, sage ich mal. Wenn du sagst, ja, so schlimm wird schon nicht, dann dann brauchst du es halt nicht. Aber wenn du dich halt vorbereiten möchtest und auf jedes Szenario gewappnet sein möchtest, dann ist es, denke ich, schon eine der besten Möglichkeiten, wenn du da halt dich vorbereiten willst. Aber da gibt es bestimmt auch viele andere. Also ich habe mich jetzt auch nicht so, das war halt relativ leicht, dort eine zu bekommen, aber da gibt es bestimmt auch andere Länder oder was man da machen kann. Ja, das heißt jetzt, was bei mir relativ gut gepasst hat.
Und was müsste jetzt konkret passieren, dass du sagst, okay, so, ich mache jetzt von meinem Aufenthaltstitel Gebrauch, ich verlasse Deutschland und ich ziehe jetzt nach Paraguay?
Ja, also das ist eine gute Frage. Man weiß ja jetzt, es sind verschiedene Sachen, die eintreten können. Natürlich jetzt Thema Weltkrieg, habe ich ja schon erwähnt. Wenn da wirklich, ja, wenn du es in Deutschland nicht mehr aushalten kannst, weil dort, keine Ahnung, du Angst haben musst, dass da, was ich, irgendwie eine Bombe runterfliegt oder so, ist es natürlich jetzt das Extremszenario. Dann Thema, ja, Wehrpflicht auch. Wenn ich dann irgendwie, ja, die Gefahr hätte, dass ich da vielleicht selbst in die Ukraine müsste oder keine Ahnung, oder du weißt ja nicht, wo du da eingezogen wirst oder wie das genau funktioniert oder wie halt sich auch die Demokratie in Deutschland verändert, sind es halt alles so Szenarien, wo man halt sagt, okay, jetzt ist vielleicht die rote Linie überschritten oder jetzt mache ich vielleicht einfach einen längeren Urlaub und du schaust einfach mal, wie sich die ganze Lage in Deutschland entwickelt und da kannst du ja immer noch wieder zurückkommen.
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich einen Bruder habe, der jetzt ja noch Anfang 20 ist, also ziemlich jung, und da fragt man sich schon, kommt irgendwann der Moment, dass er jetzt auch zur Bundeswehr muss. Ich bin aber auf deiner Seite, ja, also ich sehe das auch so ähnlich. Ich glaube, implizit geht es darum, darf man verpflichtet werden, zur Bundeswehr zu müssen? Also wer entscheidet darüber? Also klar, die rechtliche Lage ist gerade so, dass es theoretisch möglich ist, Menschen in den Krieg zu schicken seitens Regierung. Aber mit meinem jetzigen Verständnis und auch mit dem Verständnis, mit der Auslegung der Grundrechte, die ich jetzt sehen würde, das ist eigentlich völlig verrückt. Ja, dass jemand anderes darüber entscheiden kann, über deinen Körper, was damit passiert, und im Zweifel dann auch darüber entscheidet, ob du dich lebensgefährlichen Bedrohungen aussetzen musst. Es gibt natürlich auch eine andere Perspektive. Es gibt vielleicht auch Leute, die dann sagen, ja, du ziehst dich aus der Verantwortung, du bist unsolidarisch. Ist dir sowas auch schon begegnet in dem Zusammenhang?
Relativ wenig, muss ich sagen, aber es gibt dann vielleicht welche, die dann das vielleicht irgendwie andeuten. Was ich mir halt denke, ist, die Frage ist auch, wie das mit Deutschland ist. Zurzeit ist es nicht so, dass du wirklich so richtig stolz sein kannst auf, keine Ahnung, was da gerade abgeht. Mhm. Und da ist dann halt schon die Frage, ob man für so ein Land dann wirklich sein Leben riskieren oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall opfern möchte. Ja, also, keine Ahnung, da gibt es vielleicht einige Sachen, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber ich finde halt, zurzeit ist das Land schon so ein bisschen, ja, auf der einen Seite gespalten, auf der anderen Seite sind halt super viele Fehlentscheidungen, die dort gefällt werden, ob auf finanzieller Ebene als auch anderer politischer Ebene, und für solche Leute dann sein Leben zu riskieren, die dann letztendlich das Ganze wahrscheinlich zu verantworten haben, weil die vielleicht, keine Ahnung, irgendwie sich nicht richtig äußern können, irgendwie irgendwelche Kriege anzetteln, irgendwelche Maßnahmen veranstalten, ist dann halt die Frage, ob du da der Spielball sein möchtest.
Ja, wie ist denn das in deinem Umfeld? Du bist ja relativ jung, dein Schulabschluss ist jetzt noch nicht so lange her. Also das heißt, du hast wahrscheinlich auch noch mit sehr vielen jungen Leuten zu tun, außerhalb des Bitcoin-Space vermutlich auch. Wie ist da so das Sentiment? Weil ich stelle mir immer die Frage, angenommen, jetzt in einer Woche passiert irgendein Worst Case und die Aussage kommt, okay, ihr müsst jetzt verpflichtend zur Bundeswehr. Und vielleicht dann in einem nächsten Schritt, Frauen müssen das auch. Dann frage ich mich, ob die Generation von dir, also derjenigen, die jetzt Anfang 20 sind oder vielleicht sogar 18 oder 19, ob die da mitmachen würden. Weil ich würde denken, nee.
Das ist eine richtig gute Frage. Also, ja, die meisten denken auch so, ja. Also, ich bin da schon jemand natürlich, der sich da ein bisschen weitere Pläne gefasst hat oder weitere. Die meisten sehen das relativ unkritisch und denken so, ja, kommt eh nicht. Also, das ist jetzt, je nachdem, also ich bin sehr in meiner Bubble, muss ich sagen. Dadurch, dass ich halt ja auch komplett im Bitcoin-Space drin bin, wenn man so ein bisschen aus der Bubble rausgeht, dann sind die meisten Leute da deutlich unkritischer, deutlich weniger, sehen da deutlich weniger Gefahr, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, also es ist jetzt so bei mir so ein bisschen schon fast so sehr, also da ist sehr, sehr hohe Korrelation zwischen Leuten, die sich mit Bitcoin tiefer befassen, sage ich mal, oder mit auch weniger tief, aber zumindest mit befassen und Leuten, die davon gar keine Ahnung haben und dann eben auch von der Seite keine Bedrohung sehen.
Okay, also das heißt, du würdest sagen, die meisten in deinem Alter haben sich noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob dieser Fall überhaupt eintritt und wie sie in dem Fall dann selbst reagieren würden.
Würde ich schon so circa sagen. Also es geht jetzt immer mehr Gedanken, aber die meisten würde ich sagen, so ja, natürlich, aber das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Und genau das ist so ein bisschen das Sentiment, was ich sehe. Trotzdem bin ich auch sehr stark in der Bubble. Da wäre es vielleicht spannend, auch andere Leute zu befragen.
Lass uns über Paraguay sprechen. Du hast das Land bereist. Wann warst du das letzte Mal da und wie war das für dich? Also wie sind die Menschen dort? Wie ist der Alltag dort? Wie ist die Infrastruktur dort? Kann man da gut leben? Wie ist die Natur? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, als letztes Mal war ich dieses Jahr, Anfang des Jahres war ich dort. Also es gibt sehr viele, also erstmal ist sehr wichtig zu bemerken, dass die gesamte einheimische Bevölkerung eigentlich ausschließlich Spanisch und Guarani spricht. Guarani ist so die Dorfsprache, könnte man fast sagen. Also so die Sprache, die es dort früher gab. Und dann sind jetzt durch die, ich weiß gerade gar nicht welche, auf jeden Fall sprechen jetzt die meisten dort entweder Spanisch und Guarani. Auf dem Land gibt es Leute, die wirklich nur Guarani sprechen. Gibt auch viele, die nur Spanisch sprechen. Finde ich sehr spannend, dass wirklich teilweise untereinander in der Bevölkerung die Leute nicht richtig kommunizieren können. Dadurch, dass du diese Sprachbarriere zwischen Guarani und Spanisch hast. Man muss einfach sagen, die Bevölkerung dort ist auch nicht so gebildet, wie es jetzt zum Glück noch in Deutschland der Fall ist. Also das Schulsystem ist dort einfach relativ schwach ausgeprägt. Du hast da auf der einen Seite vielleicht noch, wenn du jetzt irgendwie eine deutsche Schule gibt's auch, da ist die Bildung nochmal ein Stück höher. Trotzdem sind da, glaube ich, viele, die auch jetzt vielleicht da wirklich hinausgewandert sind, die dann sagen, ja, ich mache Homeschooling per Zoom oder online eben. Es gibt dort auch was, aber es ist halt schon, wenn man es jetzt mit dem deutschen oder europäischen Standard vergleicht, schon deutlich schlechter. Thema, ja, insgesamt noch so zum Sentiment der Leute. Die Leute sind so ein Ticken einfacher, sage ich jetzt mal. Die Wirtschaft dort besteht hauptsächlich aus Landwirtschaft, was das Land halt super unabhängig macht. Also wenn dort, ich habe es ja davor schon gesagt, wenn dort irgendwie bei uns die Wirtschaft kollabiert, dann merken die das gar nicht, weil die einfach weiter ihre Kühe melken und ihr Gemüse anbauen oder Rinder, die haben super viele Rinderwirtschaft. Und genau, also die ist halt relativ einfache Wirtschaft, die halt dann trotzdem sehr stabil ist im Vergleich zu dem Rest der Wirtschaft, weil die nicht verdrahtet ist. Und genau, die Leute sind dann halt auch tendenziell so ein bisschen einfacher, sehr relaxed. Also die Leute sind super, überhaupt nicht gestresst. So tranquilo ist so das spanische Wort, was man da sagt, dass die einfach, ja, die Sachen nicht so ernst nehmen, sehr im Jetzt leben und nicht so sehr jetzt in die Zukunft schauen. Das ist zumindest so das Stereotyp, was man hat.
Und landschaftlich und die Natur? Wie heiß ist es dort? Bei uns sind es ja gerade 30 Grad, also auch bei mir hier drin.
Heiß, bei denen ist auch heiß. Also die sind, ja, ich war jetzt einmal dort, da war es dann, glaube ich, schon 40 Grad. Zurzeit ist bei denen Winter, bei denen ist jetzt eher tendenziell ein bisschen kälter. Also ist schon ein wärmeres Land als Deutschland auf jeden Fall. Ist schon, ich kenne diese ganzen Fachbegriffe nicht, subtropisch oder so. Auf jeden Fall ist es schon gut warm. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist die Pools. Die haben da eigentlich, also so Schwimmbäder oder Seen haben die leider nicht und auch keinen Meerzugang. Zumindest nicht in Asunción, wo so die Hauptstadt ist. Die haben einen See, der ist aber verseucht, man kann da nicht baden. Was heißt, und es gibt Pools, aber halt nur so private Pools von irgendwie, ja, wenn man jetzt vielleicht bei seinem Hotel oder seinem Airbnb auf dem Dach oder so was hat, aber vom Ding her gibt es da jetzt nicht so viel zum Abkühlen, obwohl die eigentlich ja, ziemlich warmes Wetter immer haben. Der Fluss ist, haben die auch eigentlich, aber da ist auch so die Frage, kann man da wirklich reingehen, ohne irgendwie
Warst Probleme du da drin? Zu
ich war nicht drin. Also, ich bin auf jeden Fall da entlang spaziert und so, ist auch ein cooler Fluss, aber ich glaube nicht, dass dort dass du da wirklich rein willst. Also der See ist es wirklich, da heißt es wirklich so, beim Fluss habe ich es jetzt noch weniger gehört, aber trotzdem habe ich niemanden gehört, der gesagt hat, geh da rein. Also.
Was hat dir denn am besten gefallen in Paraguay? Was sind deine Top 3? Warum würde es sich lohnen, dorthin auszuwandern oder dort also, einen Plan B zu haben?
Thema Auswandern ist einmal, die Lebenserhaltungskosten sind halt super, super gering, was halt spannend ist. Also du kannst halt dort, ja, du kriegst halt einfach viel mehr für dein Geld, sag ich mal, wenn du jetzt dort essen gehst, wo man sehr gut essen kann. Also wie gesagt, die sind sehr lebensmittellastig. Zahlst du halt, was ich, die Hälfte oder ein Drittel oder so, wie woanders, also wie jetzt in Deutschland. Und sonst sind halt auch viele andere Kosten deutlich geringer, was jetzt Immobilien angeht, was Miete angeht, was ja viele andere Sachen, so Dienstleistungen angeht. Zum Beispiel kannst du halt dort so günstig, also du kannst dort Bolt, also so das Äquivalent zu Uber, kannst du dort so günstig wie bei uns Bus fahren. Also das ist halt schon sehr, sehr cool. Und ja, also das ist halt auf jeden Fall ein Vorteil. Die, ich sag mal, diese Sicherheitslage habe ich, denke ich, schon ein bisschen ausgeführt. Was ich da noch ergänzen möchte, ist, dass einfach das Land, was die Politik angeht, sehr relaxed ist. Also in Deutschland hat man ja wählt man ja Leute und die treffen dann die ganze Zeit wie wild Entscheidungen und ändern die ganze Zeit irgendwas. Und in Paraguay ist es nicht. In Paraguay gibt es den Präsidenten. Ich weiß nicht, wie mächtig der ist. Es gibt dann noch so ein paar wohlhabende Familien, die so ein bisschen das Land kontrollieren. Aber die haben kein Interesse an irgendwelchen Wandel, an irgendwelchen neuen Regulierungen, die tun auch, also die Steuerlast ist dort super, super gering. Das ist der nächste Punkt, den ich gleich kommen möchte. Also du hast da nicht die ganze Zeit dieses, okay, jetzt ändert sich irgendwas, jetzt muss ich mich irgendwie anpassen, jetzt kommt hier irgendein Verbot von irgendwie Plastikdeckeln, dass die, oder die müssen jetzt an die Flasche dran geschraubt werden. Oder keine Ahnung, die haben da diese ganzen Bürokratiehaufen nicht und die haben auch keine Regierung, die einen versucht einzuschränken, sondern du hast einfach, du kannst dort leben, du kannst dort so gefühlt machen, was du möchtest, außer wenn du darfst halt keinen Schaden natürlich, also du bist halt relativ unabhängig und kannst halt ja deine Kaufverträge treffen, ohne dass du irgendwie Probleme machst, bevor du dir irgendwelche Gesetzesregulierungen anschauen musst und kannst halt einfach ja, Handel treiben oder keine Ahnung, du kannst halt alles viel, viel freier machen, ohne dass du irgendwas beachten musst. Und das ist, denke ich, ein Teil von Freiheit, die man da einfach bekommt, die einem in Deutschland halt immer, ich sag mal, komplizierter gemacht wird. Und ja, der dritte Teil, den ich auch schon angedeutet habe, sind einfach Steuern. Also in Paraguay zahlt man, also wenn man jetzt Einkommen aus Europa bezahlt, wird es bekommt noch, dann wird es überhaupt nicht besteuert. Das heißt, man zahlt da überhaupt keine Steuern auf sein Einkommen. Die Locals, die zahlen dort 10%, was auch sehr, sehr, sehr wenig ist. Und Umsatzsteuer, das ist noch die zweite Steuer, die fällig ist, die ist dort bei 10%, bei uns ist ja bei 19%. Und dort zahlt man dann auch nicht mehr. Und genau, das ist so das einzige Steuer, die du dann zahlst, Umsatzsteuer, wenn du dein Einkommen immer noch aus Europa bekommst. Die Locals, die können, das ist sehr, sehr spannend, die können das absetzen. Die können quasi das Geld, was sie verdienen, können dann das gegenrechnen mit dem, was sie ausgeben, so wie es bei uns eigentlich gegen die Umsatzsteuer, so wie es bei uns bei Unternehmen funktioniert, können die das halt für jegliche Zahlungen machen, die sie irgendwie machen. Das heißt, die zahlen dann auch vielleicht nur ein bisschen mehr als 10% insgesamt, wo wir bei uns, wenn wir das alles zusammenrechnen, also ich habe da schon, also wenn du jetzt, also da gibt es ja so Leute, die dann das vielleicht ausgerechnet haben, und wenn du jetzt irgendwie so ein Einkommen vielleicht 3.000 Euro hast, dass man da schon bei 60-70% teilweise sein soll, wenn du jetzt halt wirklich ja das schlecht managst, mit natürlich auch Sozialabgaben für Rente und für Krankenversicherung und für die ganzen anderen Zwangsversicherungen, die man in Deutschland noch hat. Die gibt es da in der Form eigentlich auch relativ wenig. Es gibt da, glaube ich, auch ein paar Systeme, aber die sind alle sehr, also größtenteils auf freiwilliger Basis. Genau, also die sind sehr eben, die lassen dich in Ruhe, du kannst selber für dich souverän Entscheidungen treffen, musst dann aber auch selber für dich Entscheidungen treffen und vorsorgen selbst.
Spannend, das ist tatsächlich etwas, was ich noch gar nicht wusste über Paraguay, also dass man die Umsatzsteuer gegenrechnet gegen seine Ausgaben, das höre ich wirklich zum allerersten Mal, ja. Da verstehe ich natürlich, dass die Deutschen das besonders spannend finden dann in Paraguay.
Das ist nur für die Locals. Das ist nur für die Locals. Für die, also für, wenn du dann Auslandseinkommen kannst du nicht gegenrechnen, aber das zahlst du eh keine Steuern drauf. Also.
Das ist aber fast noch spannender, weil ich habe letztens erst verstanden, wie Panama zum Beispiel zu so einem relativ hohen Lebensstandard gekommen ist. Die besteuern ja das Ausland und nicht die eigenen Bürger, eben durch den Panama-Kanal. Und eigentlich ist das ja ziemlich freundlich gegenüber den eigenen, gegenüber den Locals. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, diese Denke auch von Deutschland. Stattdessen versucht man immer mehr Steuern zu erheben. Siehe das Thema Haltefrist bei Bitcoin. Genau, oder Schulden zu machen, ja. Was letzten Endes dann auch wieder alle betrifft durch Inflation, früher oder später. Hast du denn auch mit Locals gesprochen, die in Paraguay leben und aufgewachsen sind oder vielleicht sogar mit Auswanderern aus Deutschland oder anderen Ländern, die jetzt dauerhaft in Paraguay leben? Was sind deren Erfahrungsberichte?
Genau, sehr, sehr unterschiedlich auf die ersten Sache. Also die Locals sind sehr abgekapselt, sage ich mal, von so den Expats, was quasi so die ganzen Einwanderer sind. Also da gibt es auch eine sehr starke Expat-Community, wo du halt innerhalb dich austauschen kannst. Die haben da so Meetups und Treffen und so weiter. Auch Bitcoin-mäßig ist da einiges geboten. Die haben so ein Bitcoin-Meetup. Als ich da, ich glaube, das war vorletztes Mal, das war super krass, weil die hatten halt, ich glaube, 150 Leute auf einem Bitcoin-Meetup. Also nicht eine Konferenz, krass. Wir reden von dem Bitcoin-Meetup. Und das ist halt schon sehr, sehr krass. Das war wirklich, die hatten da irgendwie eine Disco gemietet, hatten dann Sponsoren und denkst ja, was ist das? Bitcoin-Meetup? So. Und das machen die halt dann einmal im Monat. Und das ist halt schon, wenn du denkst als Deutscher so, boah, ist schon geil. Also dafür ist es jetzt viel zentralisierter. Das gesamte Leben zentralisiert sich alles in eigentlich einer Stadt, Asunción, speziell was die Expats angeht.
Ja.
Aber dafür war das schon eine coole Sache, sag ich mal. Ich habe dort auch selbst schon mich einbringen können in die Community dort. Ich habe nämlich von diesen Harper Wallets, die ich davor schon erwähnt habe, habe ich Workshops gemacht, wo wir die zusammengebaut haben. Und der ist auch, also der erste zumindest, den ich gemacht habe, ziemlich gut angekommen, wo die dann halt wirklich selber was bauen könnten. Das waren aber alles, bis auf einen waren das Expats, die dann
habe ich mir fast gedacht,
zusammengebaut
leider.
Haben. Ja. Genau, und tendenziell, also es war auch auf Englisch. Also ich, ja. die Locals, die sprechen zu so, ja, ich weiß den Prozentzahl nicht, aber vielleicht, also um die 90-95% sprechen die ausschließlich, wie gesagt, Guarani oder Spanisch.
Ja.
Das heißt,
ja.
Man muss da auch, ich muss jetzt hier ein bisschen üben noch. ich bin da auch dran. Ich habe tatsächlich auch einen Spanischlehrer aus Paraguay. Den ich quasi dann, wo ich das online mache, was dann auch ganz cool ist. Also der kann eigentlich auch nicht so viel Englisch, aber dafür halt Spanisch. Und dann ist halt so ein bisschen die Idee, dass ich dann dadurch ja besser Spanisch lerne. Und es ist halt sehr günstig. Also 6 Euro die Stunde zahle ich da tatsächlich. In Paraguay ist es ein ganz guter, ich weiß den Lohn nicht, wie gut der ist, aber er scheint da ganz sehr, sehr happy mit zu sein. Und ich finde es schon ganz praktisch. Und genau, jetzt zum Thema Locals. Die sind, wie ich schon gewähnt habe, sehr im Jetzt. Waren jetzt nicht so connected eben mit dieser Expat-Community oder auch auf den Bitcoin-Meetups. Waren erstmal tatsächlich nur Expats, aber die probieren jetzt auch so die Locals ein bisschen mit einzubeziehen und haben da auch dann Spanisch only. Also erstmal haben das alles tatsächlich auf Englisch angefangen. Aber die probieren auch wirklich, die zu integrieren und haben da jetzt auch quasi dann, wo die dann probieren, denen es auf Spanisch beizubringen. Also da tut es sich vielleicht so ein bisschen zusammenführen jetzt. Aber ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen so die Sprachbarriere so ein bisschen da. Ja, aber sonst waren die eigentlich auch sehr sympathisch, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe.
Gibt's denn auch etwas, was speziell Deutsche total unterschätzen? Also hast du Locals kennengelernt, die jetzt nicht so zufrieden waren mit Paraguay oder vielleicht auch Erfahrungsberichte von Leuten, die zurückgekehrt sind? Oder hörst du da ausschließlich positive Stimmen
also
von denen,
Leuten,
die ausgewandert
aus
sind?
Aus Deutschland nach Paraguay ausgewandert sind und dann wieder zurückgekehrt sind?
Ja, zum Beispiel.
Also ich hab jetzt auch schon von Leuten gehört, aber es ist jetzt auch nicht, also die meisten Leute sagen ja jetzt nicht, Paraguay ist so der heilige Gral, weil das ist es nicht. Also du hast da Thema Infrastruktur, das habe ich noch nicht erwähnt. Also die Straßen in Asunción sind noch relativ gut. Wenn du außerhalb bist, sind die super, super schlimm. Ich habe auch gehört, der Teer kostet dort 16 Mal so viel wie in Deutschland. Und die haben insgesamt halt eine andere Finanz, also weniger Steuern und alles. Das heißt, es ist super viel komplizierter dort, die Straßen zu bauen. Ja, und insgesamt sind die halt sehr, du hast da sehr viele so Schotterwege, wo du halt wirklich mit 15 km/h drüber musst. So, der ganze Verkehrsfluss ist ganz anders. Die Häuser sind ja in Asunción teilweise ein bisschen größer, sonst auch kleiner. Es ist halt alles so ein bisschen einfacher gestrickt. So, die Straßen sind, ja, jetzt in München ist es vielleicht noch okay, aber da ist auch dann teilweise mehr Müll auf der Straße oder so.
München? Habe ich gerade so richtig verstanden?
Nee,
München.
Also in Paraguay, aber auch München ist jetzt. Ja, ist
so,
okay
weil
in den meisten Fällen.
Du lebst in München, deswegen.
Ich lebe in München, genau. Also nicht, dass ich falsch verstehe, ich bin ja gerade nicht in Paraguay.
Ja.
Ich lebe in München. genau.
Könntest du dir selbst jetzt vorstellen, dauerhaft in Paraguay zu leben? Also siehst du quasi deinen Aufenthaltstitel vor allem als Plan B für den Notfall? Oder überlegst du jetzt zum Beispiel auch deine unternehmerische Tätigkeit dorthin zu verlagern?
Also es ist natürlich super schwer, wenn du in Deutschland Produkte verschicken möchtest, die aus Paraguay zu verschicken. Das kannst du ja nicht machen. Also da ist es zurzeit, also kommt nicht in Frage, sage ich mal. Zurzeit ist wirklich der Plan B. Genau, das ist so die Sache. Sonst Thema, weil ich ja noch relativ jung bin und auch vielleicht mich mit Leuten in meinem Alter connecten möchte, da ist nicht so, also die meisten Expats, die man dort hat, die sind halt auch deutlich älter, also die sind vielleicht ab so 30, 35, 40. Ist ja auch nicht schlecht, mit denen kann man auch eine gute Zeit verbringen, aber es ist halt, finde ich spannend, dass die Generation, wo ich jetzt bin, sehr schwach vertreten ist von den Expats in Paraguay.
Warst du dann der Jüngste auch auf dem Bitcoin-Meetup, von dem du gesprochen hast in Paraguay?
Das würde ich sogar vermuten, Ja, ich weiß es nicht. Da hat auch ein paar halt ihre Kinder mitgenommen, sage ich mal. Aber das sind dann schon die nächste Generation.
Ja, die zählen nicht.
die dann da drüber kommt. Genau, war sogar auch einer im Workshop dann, der dann da mitgebastelt hat am Spectre. Also es ist schon, aber ja, das ist dann, wie gesagt, diese nächste Generation.
Okay, interessant. Es gibt ja mittlerweile auch Berichte, vor allem Anfang des Jahres habe ich das mitbekommen, aus Paraguay, die sagen, dass es jetzt Krypto-Meldepflichten gibt in Paraguay. Also, dass man bei jeder Transaktion ab, glaube ich, einem bestimmten Volumen im Jahr dann bestimmte Informationen an die Behörden, an die Finanzämter dort wahrscheinlich melden muss. Würdest du sagen, das stimmt? Hat es irgendeine Relevanz?
Das ist durchaus ein Problem, sag ich mal, was sich jetzt auch in den letzten Zeit entwickelt hat. Ich habe gerade die genauen Zahlen nicht im Kopf. So circa ab 5.000 Euro musst du dann melden, was du in Paraguay, also was du an Bitcoin irgendwie hast oder so. Ist natürlich nicht so geil. Die Frage ist, wie das halt umgesetzt wird. In Deutschland werden solche Maßnahmen halt sehr streng kontrolliert. In Paraguay ist da das Ganze, wird da deutlich weniger kontrolliert, sage ich mal. Und ich habe gehört, die Strafe, also man war, das ist ja immer die Frage, wie das ausgelegt wird. Das Gesetz ist jetzt noch nicht so hoch, nicht so alt. Ich habe gehört, die Strafen sollen sehr, sehr gering sein, wenn man dort irgendwie erwischt wird. Das soll jetzt natürlich keine Empfehlung zu irgendwas sein. Aber
no financial advice.
Nein. Also auf jeden Fall ist das Ganze eine Thematik, die dort durchaus ein Problem darstellt. Aber sie wird halt nicht so durchgesetzt, wie man das jetzt in Deutschland befürchten würde, wenn da ein ähnliches Gesetz rauskommt.
Okay, spannend. Das heißt, du sagst, ja, das Gesetz gibt es, aber es wird halt nicht so durchgezogen oder umgesetzt, wie man das jetzt aus Deutschland kennt. Und deswegen hat es relativ wenig Relevanz für diejenigen, die als Expats jetzt nach Paraguay gehen.
Genau, ich würde da jetzt überhaupt keine Tipps zu geben, aber könnt ihr
so
euch vielleicht mal
wahr
informieren.
Ja.
Ich nehme es wahr, das ist auch durchaus was diskutiert wird. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt keine Tipps oder irgendwas geben, aber könntet euch da vielleicht mal mit den Konsequenzen, wenn ihr da wirklich was habt, also ich habe natürlich keine Bitcoin, aber wenn ihr dort Bitcoin habt, solltet ihr euch vielleicht mal mit den Konsequenzen auseinandersetzen, wie das ist, was da vielleicht mögliche Strafen wären oder genau.
Ja, und was ich noch herausgefunden habe über Paraguay in den letzten Tagen, ist, dass Paraguay wohl der viertgrößte Mining-Standort ist unter den Ländern weltweit mit einer Hashrate von ca. 4% der gesamten Hashrate, was für so ein kleines Land ja relativ groß ist. Also würdest du sagen, das stimmt und bekommt man davon was mit als Tourist
also
in Paraguay?
Ich habe jetzt mir die Mining-Anlagen noch nicht angeschaut. Was halt, die haben sehr, also ich habe ja von dem Fluss geredet, da kann man zwar nicht baden, aber da wird Unmengen an Strom vorher mit produziert, weil die da
über
sehr
Wasserkraft.
Viele, über Wasserkraft, genau. Und die haben da super, super günstigen Strom, also im Vergleich zu jetzt München oder insgesamt Deutschland super, super günstig. Und das nutzen die dann auch, um ja, Mining zu betreiben, beziehungsweise haben die das am Anfang stark gemacht. Es hat aber auch zu Instabilität tatsächlich vom Stromnetzwerk dort geführt. Und dann hat der Staat das tatsächlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß nicht, wie attraktiv das jetzt noch ist, aber da gab es dann durchaus so ein paar Probleme, auch, ich glaube, mit Munich International Mining, die da irgendwas gemacht haben, wo es dann zu Problemen gab. Also es ist dann, da sollte man sich nochmal mit beschäftigen und es ist zurzeit wieder weniger. Ich weiß gerade auch die Details nicht.
Ja, spannend. Lass uns mal über dich sprechen. Du bist in der Bitcoin-Community unter dem Pseudonym Schnurz bekannt. Wieso kennt man deinen richtigen Namen nicht und welche Gefahren siehst du? Oder was sind die Gründe, warum du deinen richtigen Namen nicht nennst?
Ist eine gute Frage. Also erstmal, ich bin auch quasi, als ich in Bitcoin gestartet bin, war ich quasi noch deutlich anonymer unterwegs. Also ich habe da auch probiert, mein Gesicht nicht zu zeigen. Also wenn ihr noch meine alten Videos auf dem 21 YouTube-Kanal anschaut, dann seht ihr, habe ich das alles so rein animiert und so weiter. Ich habe dann angefangen, so diese Brille hier tatsächlich dann zu tragen, damit ich quasi noch so ein bisschen Privatsphäre habe. Habe dann aber beschlossen, dass ich eben mit Gesicht und allem in Social Media, in YouTube und so weiter präsent sein möchte. Schnurz ist dann quasi der Name, mit dem ich auch als Pseudonym dann im Bitcoin-Space angefangen habe. Und Ja, zurzeit sehe ich jetzt noch nicht den Grund, dass ich den Namen dort ändere, dass ich da meine Privatsphäre noch weiter reduziere. Also es ist einfach ein Vorteil, wenn du vielleicht nicht immer überall mit deinem Klarnamen ja vielleicht im öffentlichen Bereich da bist. Hat natürlich auch Nachteile. Zurzeit ist es mir lieber, dass ich quasi auch dadurch, dass sich der Name schon eingebürgert hat, sage ich mal, einfach immer mit Schnurz angesprochen zu werden. Dadurch, genau, weil wenn du auch mehrere Namen managen musst, wird es natürlich auch komplizierter, sage ich mal, dass man da auch in den Köpfen der Leute drin bleibt. Wenn die Leute sich dann super viele Namen merken müssen, ist es auch nicht von Vorteil.
Ja, das stimmt. Also in der Bitcoin-Community kann ich bestätigen, kennt man dich unter dem Namen Schnurz. Ich kann mich erinnern, dass wir jetzt im März bei einer Veranstaltung von Les Femmes Orange zum Weltfrauentag in verwirrte Gesichter geschaut haben. Du hast da nämlich auch einen Workshop gegeben und ich glaube, man konnte da auch eine Hardware-Wallet selbst zusammenbauen. Genau. Und dann hast du dich genau vorgestellt als Schnurz und ich kann mich daran erinnern, dass in der ersten Reihe dann eine Frau saß, die gesagt hat, hä, was, wie? Und es hat dann schon zu Irritationen geführt. Also kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht auch aus Business-Sicht ein Vertrauenshemmer ist? Also ein Grund, ja, skeptisch zu sein?
Ist vielleicht eine Sache. Ich habe mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht genug, also ich fand den Namen ganz gut. Ich wurde auch davor schon so genannt und habe dann beschlossen, den Namen quasi für die Bitcoin-Welt zu verwenden. Ich hatte da tatsächlich jetzt nicht so strategisch schon zu dem Zeitpunkt gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der echte Name tatsächlich noch an der einen oder anderen Stelle, speziell wenn man jetzt eher ein bisschen Mainstream geht, wo vielleicht die Bitcoin-Community noch nicht so auf Privatsphäre in der Form achtet, ja, dass das vielleicht ein bisschen mehr Seriosität ausstrahlen könnte. Da bin ich jetzt noch am Überlegen. Ist natürlich, ja, ist dann immer ein zweischneidiges Schwert. Und zurzeit bleibe ich noch bei Schnurz und genau.
Du bist ja relativ jung und dann auch noch Unternehmer und dann auch noch in der Bitcoin-Community unterwegs, was eine sehr ungewöhnliche Kombination ist. Du hast es schon erwähnt, auf den Meetups sind die Leute eher 30 plus und mit 30 gehört man dann eher zu den Jüngeren. Was hat dich zu Bitcoin geführt und wie kommt es, dass du als junger Mensch schon als Unternehmer in dem Space aktiv bist?
Also ich war immer schon so der Sparer, sage ich mal. Ich habe einfach immer, keine Ahnung, ich habe damals Dagobert Duck, fand ich super. Ich habe dann, keine Ahnung, immer halt so Geld gespart. Und Bitcoin ist dann einfach der nächstlogische Schritt gewesen, weil man merkt es selbst als Kind so ein bisschen natürlich, dass vielleicht der Euro dann ein bisschen weniger wert wird. Und als ich dann halt auf Bitcoin gestoßen habe, dann fand ich das natürlich erstmal cool, habe dann da so ein bisschen Geld investiert. Es hat dann auch quasi an Wert zugenommen, anstatt dass es irgendwie gleich geblieben ist oder ja, vielleicht sogar im Wert abgenommen, also im Wert abgenommen hat. Und so bin ich dann tatsächlich, ja, dann habe ich mich da auch tiefer mit beschäftigt. Und man muss auch sagen, ich war da noch quasi Jugendlicher und als Jugendlicher kannst du ja kein Depot eröffnen. Was heißt, Bitcoin hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, Geld, also der Inflation zu entkommen, obwohl es quasi noch nicht vorgesehen war, dass man der Inflation entkommen kann. Ja. Weil theoretisch kannst du ja mit Aktien, kannst du da irgendwie durch Gamble, könnte man es zumindest so nennen, kannst du ja auch der Inflation entkommen, indem du irgendwie versuchst, so einen breit gestreuten ETF zu kaufen. Den kannst du aber nicht kaufen, wenn du noch unter 18 bist. Und Bitcoin kannst du halt immer kaufen. Und das ist halt auch ein richtig, richtig fetter Vorteil, den Bitcoin auch speziell jungen Leuten bietet.
Aber wie würdest du denn jetzt als junger Mensch Bitcoin kaufen? Weil bei einem Broker kannst du dich ja unter 18 auch nicht anmelden.
Ja, es gibt da Tricks. Nein, es gibt tatsächlich, wenn du zum Beispiel bei Bitter oder früher Pocket Bitcoin, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, mittlerweile KYC, Bitter nicht.
Pocket,
oder auch BitAgent. Du kannst einfach, wenn du ein Bankkonto hast, kannst du das einmal einrichten. Da kannst du unter 1.000 Euro im Monat, kannst du immer hinschicken. Und dann schicken die das direkt auf deine eigene Wallet. Und So brauchst du keinen Exchange-Account oder sowas.
Und was glaubst du, warum gibt es so wenige junge Leute unter 30 im Bitcoin-Space? Was sind die Hauptgründe dafür?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil einfach, ja, ich bin jetzt so ein bisschen immer die Ausnahme. Ich habe mir halt immer schon so ein bisschen viel Gedanken über die Zukunft gemacht und auch übers Sparen. Und die meisten Leute, die denken nicht über Sparen in meinem Alter. Die denken, keine Ahnung, sehr, sehr viel kurzfristiger, was sie jetzt halt, die wissen eh noch nicht, was sie in ihrem Leben machen möchten in meinem Alter. Also speziell jetzt meine Generation, jetzt Generation Z. Die Leute sind sehr am Überlegen, was sie jetzt gerade machen, was sie jetzt studieren, und dann ist es doch nicht das, was sie machen möchten. Die Leute sind insgesamt viel mehr im Jetzt und viel unklarer, was die Zukunft angeht. Und meine Generationszeit macht sich einfach sehr, sehr wenig Gedanken über die Zukunft. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Auf der anderen Seite auch, weil die finanziellen Ressourcen einfach noch nicht in der Form vorhanden sind. Also wenn du dein Geld investieren möchtest, dann brauchst du auch Geld, was du investieren kannst. Mhm. Und wenn du halt jetzt fast kein Geld verdienst, weil du halt vielleicht noch neben deiner Schule irgendwie einen kleinen Job hast, dann willst du das Geld vielleicht auch nicht unbedingt investieren, sondern vielleicht dir lieber ein Bier kaufen oder so.
Okay, das heißt, mangelndes Geld oder mangelnde Möglichkeiten, in Bitcoin sparen zu können oder investieren zu können, ist der Grund. Und auch das Mindset, also es geht um ganz andere Dinge, wenn man jung ist. Genau. Würdest du sagen, das ist es? Und egal, was passiert, also wie sich der Bitcoin-Space auch verändert, es, diese zwei Gründe verhindern quasi, dass junge Menschen sich im Bitcoin-Space engagieren oder dort irgendeine geistige Heimat finden oder so.
Ja, die werden natürlich auch älter, die Leute. Aber es ist durchaus halt, ja, sowas, was dann ein Hämmer ist. Wir werden dann sehen, wie das Ganze in der Zukunft sich dann entwickelt. Also ich habe jetzt auch quasi, jetzt mein Freundeskreis ist tendenziell eher deutlich bitcoinisierter, sage ich mal, als jetzt der von anderen Leuten. Das heißt, ich habe da eh schon zumindest ein bisschen Arbeit geleistet. Und es gibt dann doch Leute, die da auch ja offen für sind, die dann das Ganze spannend finden, die dann da auch ja einfach mit rumspielen, was ich, dass wir jetzt Poker, wenn wir Poker spielen, vielleicht man, weil da hat man ja auch immer Rückgeld und es ist super kompliziert, dieses kleine Geld dann irgendwie wieder zurückzumachen. Und wenn du jetzt Poker eben um Geld spielst, selbst wenn es nur kleine Beträge sind, und es ist halt super, super leicht, das Geld in Bitcoin einfach auf, keine Ahnung, Blink oder Wallet of Satoshi rüberzuschicken. Und da ist dann halt auch der Vorteil sehr klar ersichtlich, selbst wenn du jetzt nicht mal damit dein Geld sparen möchtest, oder zumindest investieren möchtest. Also wenn ihr, keine Ahnung, eure Freunde im Alter Orange spielen will, dann spielt Poker und zahlt das Geld in Bitcoin zurück. Oder insgesamt, also es gibt jetzt nicht, ist nicht so, dass die super unoffen sind, aber es ist halt schon hemmender. Und ich glaube, was tatsächlich auch fehlt, ist dadurch, dass es relativ wenig gibt, auch, dass diese Generation halt sehr wenig angesprochen wird von ja, jetzt vielleicht Bitcoin-Educatoren, weil es gibt halt, du wirst halt als vielleicht Junger, vielleicht tendenziell eher dann von den Jüngeren an irgendwie georange-pillt. Ich habe jetzt sehr, sehr viel zu tun mit, ja, meinem Unternehmen, mit den Tutorials. Ich fokussiere mich jetzt auch nicht auf Leute in meinem Alter zu orange-pillen. Aber das ist durchaus, glaube ich, eine Nische, die zu wenig belegt ist in dem ganzen Bitcoin-Ökosystem.
Ja, es ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, ob ich nicht auch Content machen möchte, um jüngere Leute anzusprechen. Aber ich sehe da tatsächlich viele Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen bin ich selbst eigentlich zu alt dafür. Das müssten Menschen machen, die selber sehr jung sind, zum Beispiel du. Ja. Und dann haben junge Menschen eben auch wenig Möglichkeiten, falls sie denn dann georange-pillt sind, Bitcoin zu kaufen, ja, weil es eben um andere Dinge geht.
Du verdienst dann halt auch tendenziell weniger, wenn die Leute halt, wenn du jetzt irgendwas verkaufen möchtest, ein Produkt anbieten möchtest für Junge, die haben dann halt so wenig Geld, dass es vielleicht dann doch sinnvoller ist.
So hart es klingt, aus unternehmerischer Sicht ist es sehr, sehr schwierig, da einen sinnvollen Business Case zu erstellen und diese Zielgruppe zu erschließen. Das stimmt natürlich auch, ja.
Wer das aber tatsächlich ziemlich gut macht, ist tatsächlich, auch wenn die jetzt leider nicht Bitcoin-only sind, aber Horse und Hopf. Also tatsächlich die meisten Leute, die ich in meinem Alter über Bitcoin oder so gehört habe, die sind tatsächlich super viele über Hoss und Hopf irgendwie reingekommen, weil die halt jung sind, weil die halt diese
Zielgruppe viel besser. Ja, der eine
Zielgruppe von beiden. Ja, ja, glaub, genau, ja, der eine, das stimmt.
Ich glaube aber, das hat sich jetzt auch wieder erledigt, weil die zwei gibt's gar nicht mehr. Also den Podcast gibt's nicht mehr. Nee, die haben sich, da gab's Beef, die haben sich gestritten, die haben sich aufgelöst und dann haben sie beide jeweils ihr Ding gemacht und jetzt höre ich von beiden kaum noch was.
Ach krass, ja, hab ich gar nicht mitbekommen. Aber die.
Ja, aber früher haben sie es gut gemacht, das stimmt. Ja.
Ja, ist halt sehr viel Krypto, ist dann auch leider schade, weil die Leute halt dann wirklich irgendwie denken, sie müssen jetzt den neuen Krypto-Coin kaufen und dann halt leider nicht verstehen, warum jetzt Bitcoin besser ist als die anderen Coins. Und ich glaube, es ist halt wirklich auch während den Hype-Phasen so, dass da gab es viele Leute von Krypto-Influencern, die halt auch jung waren und die dann tatsächlich diese Zielgruppe angesprochen haben. Und dadurch, dass du jung bist, bist du vielleicht auch ein bisschen leichtgläubiger und fällst dann eher auf so einen Krypto-Scam hinein. Und dann bist du halt, und dann musst du dann die Leute von Krypto dann zu Bitcoin holen. Das ist dann halt die Herausforderung. Da fehlt es dann halt zurzeit.
Ja. Ja, bevor die zwei auseinandergegangen sind, Hoss und Hopf, hat Kian Hoss, heißt der, glaube ich, ja, hat der tatsächlich nur Bitcoin-Only-Content gemacht, beziehungsweise gesagt, er würde jetzt nur noch Bitcoin in Self-Custody kaufen. Aber dann war es auch schon vorbei. Also sehr schade, aber daran sieht man, dass ja Influencertum schon ein schnelllebiges Business ist und sich da extrem viel verändert, selbst in kurzen Zeitperioden. Aber lass uns noch mal über dich sprechen. Du bist selbstständig im Bitcoin-Space. Was machst du genau? Was treibt dich gerade um als Unternehmer? Und wie kam es, dass du das Thema Angestelltenverhältnis komplett übersprungen hast nach deinem Schulabschluss?
Genau, also ich habe tatsächlich schon relativ früh während der Schule angefangen, Bitcoin-Hardware-Wallets, also Spectre DIY, die am Anfang habe ich tatsächlich noch so selber zusammengelötet, bis dann Case kam. Dann musste man das nicht mehr, konnte man die einfach zusammenbauen. Und ich habe die halt einfach leicht verfügbar gemacht, weil es ist ein richtig geiles Hardware-Wallet, was halt open-sourced wurde, wo jeder sich die Teile kaufen konnte und das eben zusammenbauen konnte aus Standard-Elektronik. Aber die meisten, die wollen nicht sich die Standard-Elektronik-Teile kaufen und vielleicht noch im 3D-Drucker, den sie nicht besitzen, den Case zusammendrucken. Und da ist dann halt deutlich leichter, wenn du halt sagst, okay, ich kann das Case hier einfach kaufen und kann das dann selber bauen. Oder ich kann das ganze Bastelset hier kaufen und zusammenbauen. Oder, was ich dann auch gemacht habe, eben das schon fertig angeboten, dass du es einfach direkt anschließen kannst und benutzen kannst. Und so habe ich angefangen, in 2020 tatsächlich schon, da eben zu helfen, halt als, ich sag mal, Hobbyprojekt war das zu dem Zeitpunkt noch. Und und dann habe ich mich halt einfach speziell nach der Schule dann, habe ich mich dann komplett drauf fokussiert, habe dann ja halt alles Mögliche gemacht, dass die eben weiter verbreitet werden. Das Projekt, muss man auch sagen, wurde 2022, wurde aufgekauft von Swan Bitcoin. Die haben dann aber kein Development mehr gemacht. Also bis dahin lief da wirklich einiges auch an Development. Dann haben die das aufgekauft und dann gab es eine längere Pause, wo ich dann quasi alleine war und alleine das Projekt nach vorne gebracht haben. Swan hat tatsächlich das Team dann verwendet, um deren Collaborative Custody, also das ist so ein Multisignaturverfahren, mit dem du deine Bitcoin sicher verwahren kannst und dann vielleicht noch jemanden hast, den du kontaktieren kannst, um die zu verwahren. Mhm. Und die haben dieses Team, was von Spectre eben verwendet, um dieses Projekt zu bauen. Und haben dann Spectre selber, also Spectre DIY, das Hardware Wallet, als auch Spectre Desktop, das ist so die Sparrow-Alternative, haben die dann eben vernachlässigt. Und jetzt habe ich es dann aber tatsächlich geschafft, weil ich halt immer an dem Projekt dran war, habe ich dann 2025, letztes Jahr, die ganze Spectre-Community zusammengetrommelt und wir haben dann einen Verein gegründet und haben also dann auch so Developer, die eben früher mitgemacht haben. Es war ja immer schon ein Projekt, was eben die Community dahinter stand, wo die Community sich engagiert hat. Und wir haben dann diesen Verein gegründet und haben die gesamten Rechte von Swan zurückbekommen, sodass wir das Projekt jetzt wieder weiterentwickeln können. Und das tun wir jetzt auch. Wir haben jetzt wieder einige engagierte Developer, die sowohl ehrenamtlich als auch mit Funding von OpenSets, was wir bekommen haben, wieder daran arbeiten, dieses Projekt jetzt eben noch nach vorne zu bringen, noch, keine Ahnung, neue UI und UX zu bauen, was wir gerade machen, neue Shield-Varianten zu bauen auf der Hardware-Ebene, auch die Library, da haben wir jetzt gerade ein Update drunter gemacht, also das Projekt ist auch, hat andere Hardware-Wallet-Projekte auch ermöglicht, zum Beispiel SeedSigner oder das Crux-Projekt. Diese Library haben wir jetzt zum Beispiel nochmal verbessert. Jetzt sind wir dabei, das vielleicht auch noch auf ein anderes Board drauf zu bringen. Und da geht auf jeden Fall gerade etwas. Und ich probiere einfach das Ganze zu koordinieren, damit das Ganze nach vorne geht.
Ja, du sprichst auch sehr leidenschaftlich über das Thema. Wieso packt sich das so und was ist der Vorteil von selbstgebauten Hardware-Wallets gegenüber anderen Hardware-Wallets, die man fertig zusammengesetzt kaufen kann?
Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte den Spectre selber bauen, hat es einfach den Vorteil, dass du jeden einzelnen Schritt verifizieren kannst. Du musst da keiner Firma vertrauen, du kannst jeden einzelnen Teil, also du kannst halt die Teile schauen, sind die so, wie sie sollen, und beziehungsweise musst du das nicht, weil die Teile quasi nicht dafür gebaut wurden, um eine Hardware-Wallet zu sein. Was heißt, die Gefahr, dass dort irgendwas drinnen ist, ist deutlich, deutlich geringer. Wenn du das kannst du dann selber flashen, du kannst selber prüfen, dass auch wirklich das drauf läuft, was du möchtest. Und jetzt abgesehen von diesen ganzen Transparenzvorteilen, die man auch später dann im Hardware-Wallet spürt, das haben wir hier, das ist so die erweiterte Variante, die hat halt, wenn man das sieht, ein ziemlich großes Touch-Display, und das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Vorteil im Vergleich zu den meisten Hardware-Wallets, die so speziell im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Die meisten sind halt eher so groß wie ein USB-Stick und die ermöglichen einem dann halt deutlich weniger Optionen auf dem Gerät. Also man kann da halt, ja, seine Passphrase musst du halt wirklich über solche Button eingeben. Hier kannst du es halt wirklich auf einem Smartphone großen Touch-Display alles eingeben und kannst halt viel, viel besser navigieren und halt viel mehr machen. Also insgesamt, das Teil richtet sich so ein bisschen an die etwas fortgeschritteneren User, die halt einfach ja mehr Flexibilität haben möchten, die jetzt sagen, ja, ich möchte alles schneller eingeben, ich möchte vielleicht mehrere Seed Phrases, also ich habe jetzt hier leider nur eine Smartcard, aber man kann hier auf diesen Smartcards, das ist eine Secure-Chip-Karte, kann man die Bitcoin Seed Phrase encrypted drauf speichern. Das haben die anderen Hardware-Wallets auch, aber fest verbaut. Hier kann man die rausnehmen, kann da beliebig viele wieder reinmachen, kann da beliebig viele Seed Phrases mit nur einer Hardware-Wallet sicher verwahren. Könnte zum Beispiel für Familien spannend sein, wenn du jetzt sagst, okay, wir sind da eine Familie, wir wollen, dass unsere Kinder jetzt vielleicht auch ihre Bitcoin selber verwahren können. Dann kannst du halt sagen, ich kaufe jetzt jedem eine eigene Hardware-Wallet oder ich kaufe halt einen Spectre und kaufe mir halt mehrere solche Smartkarten, was halt deutlich günstiger ist. Und da gibt es halt viele, viele Sachen, die dir halt mehr Flexibilität und auch mehr Sicherheit und Transparenz bieten, wenn du jetzt halt einen Spectre verwendest, als wenn du jetzt, ich sag mal, so eine USB-Stick-Hardware-Wallet, also USB-Stick-Groß-Hardware-Wallet, das ist ja kein USB-Stick, aber verwendest.
Ja, spannend. Solche Projekte sind der lebende Beweis, dass Bitcoin noch eine recht junge Technologie ist, dass es viele Entwickler gibt, die viele unterschiedliche Dinge dazu bauen und extrem engagiert sind im Space. Ich bin sehr gespannt, wie das Projekt weitergeht und habe auch fest vor, irgendwann selber einen Spectre zusammenzubauen. Ja, spätestens im nächsten Bullrun, glaube ich, wird das Interesse auch wieder viel, viel größer, weil die Energie dann vielleicht auch wieder größer wird oder ja, die Anreize höher sind, nochmal Neues auszuprobieren oder einen Schritt weiter zu gehen.
Genau, aber da jetzt nicht falsch verstehen, man muss die wirklich nicht selber zusammenbauen. Also man kann die auch fertig gebaut kaufen und dann einfach nur flashen, also dass du nur die Firmware drauf lädst und musst dann auch eben nicht vertrauen. Also du kannst natürlich noch mehr verifizieren, wenn du selber zusammenbaust, aber nicht, dass man denkt, man muss wirklich alles selber bauen. Das ist natürlich cool, dass das geht, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig.
Ich glaube, die Technikaffinen, die schätzen den Spectre insbesondere, weil sie ihn selber zusammenbauen können.
Das auf jeden Fall, ja.
Okay, wir sprechen schon über eine Stunde. Ich habe jetzt noch 3 schnelle Fragen für dich zum Abschluss. Und schnell deswegen, weil ich keine Rückfragen stellen werde, aber du darfst dir natürlich länger Zeit lassen, um zu antworten. Frage Nummer 1, bist du bereit?
Bin bereit.
Ist Bitcoin für dich eher Geldanlage oder eher ein Fluchtwerkzeug?
Boah, sehr, sehr gute Frage. Jetzt, wo wir eigentlich die gesamte Folge schon fast über das Thema Flucht geredet haben, ist es eine sehr harte Frage. Ich würde tatsächlich trotzdem die Frage mit einer Spartechnologie beantworten, auch wenn dieser Fluchtaspekt auch eigentlich als Sparobjekt zählt. Ich kann damit aus dem traditionellen Fiat-Bankensystem fliehen und kann mich auch so vor jeglichen Regulierungen schützen. Also ich würde doch in die Richtung Flucht gehen.
Alright. Dann Frage Nummer 2. Deutschland reformieren oder lieber Deutschland verlassen?
Ich glaube nicht, dass es leicht ist, Deutschland zu reformieren. Ich würde natürlich mir wünschen, dass es geht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es für schwer und ich sehe den gegenteiligen Trend. Deswegen, ja, wenn es so weitergeht, dann tendenziell eher verlassen, auch wenn ich mir anderes wünschen würde.
Okay, dann die dritte Frage. Paraguay oder Deutschland?
Ich sag an sich Deutschland, wenn es halt gut läuft. Also solange es noch gut läuft, dann Deutschland.
Okay, vielen Dank, lieber Schnurz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über die verschiedensten Themen, vor allem über das Thema Aufenthaltstitel. Ich kann mir vorstellen, dass es den ein oder anderen inspirieren wird, selber mal sich das Thema anzuschauen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Projekte. Und ich glaube, man wird in nächster Zeit eh noch ziemlich viel von dir hören. Dankeschön.
Ja, danke, Nicole. War ein cooles Interview und hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.